Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Europa ist heute beim Zusammenwachsen ein Stück vorangekommen und Treiber ist in diesem Fall aber nicht die Europäische Union als solche, sondern das Nicht-EU-Land Schweiz. Ja, und Deutschland hinkt dabei hinterher. In der Schweiz wird heute der Cinieri-Basistunnel eröffnet, der mehr Güter und Personen auf die Schiene bringen wird. Und dass dabei in Deutschland deutlich mehr möglich wäre, zeigen wir Ihnen am Beispiel einer kleinen privaten Güterbahn. Außerdem, im Indischen Ozean droht eine weitere Umweltkatastrophe. Wir blicken auf Wespen, die gerade ziemlich durchdrehen und was sie dagegen tun können. Im Herzen Hessens formiert sich eine Protestbewegung, so ähnlich wie im Hambacher Forst, nur dass es hierbei um Wald statt Asphalt gegen jahrzehntealte Autobahnausbaupläne geht. Und im Verbrauchertipp hören Sie, wie Sie mit einem Haushaltsbuch Ausgaben in den Griff bekommen können. Mehr Güter auf die Schiene und mehr Menschen in die Bahn, das sind zwei zentrale Forderungen all jener, die sich eine echte Verkehrswende wünschen. Ein entsprechendes Projekt gibt es für Europa. Heute wird in der Schweiz der Cinieri-Basistunnel für den Bahnverkehr geöffnet. Er ist Teil des geplanten Rhein-Alpen-Korridors von Rotterdam in den Niederlanden nach Genua in Italien. Aber ein Land zockelt heftig hinterher und verhindert, dass das Projekt vorankommt. Das sind wir. Dietrich Karl Meurer.
Etwa 15 Kilometer lang führt der Tunnel von der Tessiner Stadt Bellinzona unter dem Monte Ceneri hindurch nach Lugano. Pro Tag können durch die zwei Röhren 170 Güterzüge und 180 Personenzüge fahren, letztere mit bis zu 250 km/h. Der Ceneri-Basistunnel komplettiert mit dem Lötschberg-Tunnel und dem vor 4 Jahren eröffneten neuen Gotthardtunnel das Schweizer Verkehrsprojekt einer Flachbahn-Alpquerung, also einer Trasse ohne größere Steigungen. Sie soll den Güterverkehr zwischen den Nordseehäfen und dem Mittelmeer effektiver und schneller machen und so dafür sorgen, dass mehr Waren auf der Schiene statt mit LKWs transportiert werden. Doch noch klemmt es an den Zulaufstrecken in Italien und vor allem in Deutschland. Der Ausbau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel kommt nur schleppend voran, zum Ärger der Schweizer. Deutschland versprach nun eine weitgehende Fertigstellung bis 2035. Personenzüge fahren dank des Tunnels rund eine Viertelstunde schneller, zum Beispiel von Zürich nach Milano. Verbindungen von München und so der Plan von Frankfurt nach Italien sollen dem Flugzeug einmal Konkurrenz machen. Regulär fahren Züge erst ab Dezember durch den Tunnel. Bis dahin finden Testfahrten und zum Beispiel Rettungsübungen statt.
Aus Zürich, Dietrich Karl Meurer. Sie haben es gehört, die große europäische Schienenverbindung zwischen den Niederlanden und Italien kommt nur stockend voran. 35 Milliarden Euro will der Bund, die Bundesregierung in die Deutsche Bahn investieren. Zudem soll der Deutschlandtakt kommen, das Ziel mehr Klimaschutz. Aber da geht es vor allen Dingen um den Personenverkehr und es geht um die staatseigene Deutsche Bahn. Das ist gut so, aber stellt sich auch die Frage, was ist mit dem Güterverkehr? Der ist ja unerlässlich für die Versorgung von uns allen. Mehr Güter sollen auf die Schiene, doch dafür gibt es bisher kein wirksames Förderkonzept. Vor allem nicht für die oft kleineren inländischen Wettbewerber der Deutschen Bahn. Dabei geht mehr, wenn man es nur versucht. Detlef Karg über eine erfolgreiche Kooperationsaktion entlang des Rheins.
Alle paar Minuten rollen die bis zu 750 Meter langen Güterzüge über die Kölner Südbrücke. Gelegentlich gibt es auch kleinere Züge, wie etwa den sogenannten Alu-Zug zwischen Förde am Niederrhein und Koblenz. Dreimal die Woche fährt der Alu-Zug entlang des Rheins, auf gerade einmal 180 Kilometern Strecke. Seit 15 Jahren, erfolgreich ohne Subventionen. Betrieben wird er vom Kleinunternehmen Brohltalbahn aus Brohl am Rhein. Dessen Geschäftsführer Stefan Raab konnte seinerzeit ein großes Aluminiumwerk in Förde am Niederrhein davon überzeugen, rund 50.000 Tonnen Aluminium jährlich auf der Schiene statt per LKW zu transportieren. Denn mit der Deutschen Bahn war man damals dort sehr unzufrieden und wollte auf die Straße umsteigen.
Wir haben ihnen aufgezeigt, dass die Bedienqualität durch uns eine ganz andere ist. Und wir haben gesagt, wir machen das ähnlich wie der LKW. Wir kommen morgens bei euch angefahren, ihr habt eine Telefonnummer von dem Lokführer und von seinem zweiten Mann. Und wenn ihr wissen wollt, wo ist denn die ganze Ladung, dann könnt ihr uns anrufen und dann wisst ihr genau, die 500 Tonnen, die sind gerade bei Köln oder schon in Koblenz.
In Koblenz wird das Rohaluminium dann vom Flugzeugteilehersteller Aleris weiterverarbeitet. Wie gut die eingesparten Straßenkilometer für die Umwelt sind, rechnet Stefan Raab vor.
Runtergebrochen sind das ja 20 Lkw, die wir da fahren. Und da haben wir unsere Arbeit getan.
Das Konzept ging aber nur auf, weil beide Werke über einen eigenen Gleisanschluss verfügten und an das Netz der Deutschen Bahn angeschlossen sind. Tausende solcher Anschlüsse aber wurden in den vergangenen Jahren stillgelegt, was den zweifelhaften Siegeszug des Lkw-Transports noch verstärkt hat, sagt Dirk Pflege. Er ist Geschäftsführer der Allianz pro Schiene.
Ein Beispiel ist in der Tat das Thema Streckenstilllegung oder Gleisanschlüsse. Der Herr Pufalla als verantwortlicher Vorstand für das Schienennetz in Deutschland bei der Deutschen Bahn, der hat sich ja schon vor Monaten geäußert, dass die Deutsche Bahn, also die DB Netz, keine Strecken mehr stilllegen möchte und auch das Thema Abbau von Gleisanschlüssen ist auf der politischen Agenda, allerdings noch ohne eine vergleichbar klare Aussage, wie es bei der Stilllegung von Strecken ist.
Im Vordergrund bei Bundesregierung und Bahn steht derzeit das Konzept der starken Schiene und der Deutschlandtakt, bei dem alle größeren Städte im Halbstundentakt miteinander verbunden werden sollen. Sicher wichtig für Millionen von Bahnreisenden, deren Zahl jährlich steigt. Doch stärkt das automatisch den ebenso wichtigen Güterverkehr? Nein, sagt Dirk Pflege, denn Industriekunden und Speditionen rechnen ganz anders.
In allererster Linie zählt der Preis. Und die Kosten des Straßengüterverkehrs werden großteils auf die Allgemeinheit abgewälzt. Ich sage mal als Stichwort Unfallfolgekosten oder Klimaschäden. Und damit haben es die Güterbahnen schwerer, als sie es haben müssten, wenn man eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aufmacht.
Dass eine Güterbahn auch auf eher kurzen Strecken betriebswirtschaftlich mithalten kann, zeigt ein weiteres Beispiel. Wenn unser Zug dreimal wöchentlich von Koblenz nach Förde rollt, könnte man doch damit noch andere Kunden bedienen, so dachten sich die Verantwortlichen bei der Brohltalbahn und wurden in dem Nachbarort Weißenturm fündig. In dem kleinen Rheinstädtchen steht nämlich ein großes Werk für Getränkedosen namhafter Hersteller. Naturgemäß fällt hier eine ganze Menge an Schrott an. Auch hier hatte leider die Deutsche Bahn enttäuscht. Sie hatte oft genug keine Güterwagen.
Nun ja, in der Vergangenheit traten permanent Probleme bei der Zusammenarbeit mit einem sehr großen Anbieter auf. Hier sind wir auf die Brohltalbahn gestoßen.
So formuliert es etwas zurückhaltend Achim Ehrlich. Er ist Abteilungsleiter Materialfluss und Logistik beim Getränkedosenhersteller Arda, einer der weltweit größten Gruppen in diesem Markt. 250 bis 300 Tonnen Weißblechschrott fallen in seinem Werk in Weißenturm wöchentlich an.
Die Kosteneinsparung gegenüber einer Abfuhr per Lkw liegt bei mehr als 20%.
Je mehr Gleisanschlüsse also reaktiviert werden, desto eher können Firmen prüfen, ob die Bahn auch auf der Kurzstrecke eine Alternative ist. Zwar lasse sich Deutschland wegen seiner Größe und Topografie nicht mit der viel zitierten Schweiz vergleichen, aber, so betont er,
was aber verkehrspolitisch sehr, sehr relevant ist, das ist die Tatsache, dass Schweiz und Österreich seit Jahren mehr Geld in die Schieneninfrastruktur investieren als in die Straßeninfrastruktur. Italien definitiv auch seit vielen Jahren. Das heißt, wir haben bei der Schieneninfrastruktur in Deutschland nicht einmal italienische Verhältnisse, um das mal etwas salopp zu sagen. Und das ist etwas, was wir als Haupttransitland in Europa auf jeden Fall anstreben sollten.
Detlef Karg über eine kleine private Güterbahn zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und über die Frage, wieso Deutschland im Vergleich zur Schweiz beim Ausbau der Schienen und wichtigen Teilstrecken für europäische Eisenbahnprojekte so hinterherhinkt, spricht meine Kollegin Katharina Peetz heute im Podcast Der Tag mit Christian Böttcher, Verkehrsexperte von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und das Gespräch ist ab 17 Uhr online zu hören in der DLF-Audiothek und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Ganz anderes Thema. Wenige Wochen nach dem Kentern eines Frachters vor Mauritius droht dem Indischen Ozean eine weitere Umweltkatastrophe. Bernd Muschborowska.
Vor der Ostküste Sri Lankas ist auf einem vollbeladenen Öltanker Feuer ausgebrochen. Die New Diamond gilt mit rund 300.000 Tonnen Ladekapazität als sehr großer Öltanker. Das Schiff unter der Flagge Panamas wurde von der Indian Oil Company gechartert und befand sich auf dem Weg von Kuwait zum indischen Hafen Paradip. Die Löscharbeiten waren gestern Abend wegen schlechter Sichtverhältnisse und starker Winde abgebrochen worden. Während sich das Feuer auf dem Deck des über 330 Meter langen Schiffes ausbreitet, läuft den Angaben zufolge seit gestern Abend Öl ins Meer. Dies könnte schlimme Folgen haben, so Pradeep Kumara, der Chef der Umweltbehörde von Sri Lanka. Da drohen gewaltige Schäden, vor allem für die nördliche Küste von Sri Lanka, aber auch für den östlichen und südlichen Abschnitt der Küste. Das Schiff hat mehr als 260.000 Tonnen Öl geladen und auch große Mengen Dieselkraftstoff. Und wenn das Schiff infolge des Feuers explodiert, kann das alles noch viel schlimmer werden. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace gibt es Wal- und Riffhaie vor der Küste Sri Lankas, außerdem Meeresschildkröten sowie Blau- und Pottwale. 22 von 23 Mitgliedern der Schiffsbesatzung, darunter offenbar philippinische und griechische Staatsbürger, konnten den Angaben zufolge gerettet werden. Ein Mitglied der Crew ist offenbar im Maschinenraum ums Leben gekommen. Auf Handyvideos, die von der Nachrichtenagentur Reuters verbreitet wurden, war zu sehen, wie Verletzte von Bord geholt wurden. Die Luftwaffe von Sri Lanka hatte ein Beobachtungsflugzeug entsandt und die Marine zwei Schiffe, um die Rettungsbemühungen zu unterstützen.
Vor Sri Lanka droht eine Umweltkatastrophe. Ein Öltanker brennt. Menschen sind ums Leben gekommen. Bernd Musch-Borowska. Ob beim Mittagessen auf der Terrasse oder beim Kuchenessen mit Freunden, schnell surrt und summt es um einen herum und aufdringliche Wespen versuchen, an das Essen heranzukommen. Mit der Ruhe ist es dann oft vorbei und viele stören sich an den schwarz-gelben Insekten oder haben sogar Angst vor ihnen. Schlimmer wird es, wenn sich die Wespen am Haus eingenistet haben. Aber was hilft eigentlich gegen die Wespen? Und darf man so ein Nest einfach entfernen? Jerome Busch hat nachgefragt.
Kennen Sie dieses Geräusch? Wer sich jetzt im Spätsommer in seinem Garten aufhält und gerne mal etwas draußen isst, kommt am Summen und Brummen dieser Tierchen nicht vorbei. Es geht um Wespen. Die kleinen, schwarz-gelb gestreiften Insekten schwirren gerne um süße Speisen und Fleisch herum und versuchen, Nahrung zu stibitzen. Viele Menschen allerdings sind von ihren aufdringlichen Versuchen genervt oder reagieren sogar panisch. Dabei sind die meisten Wespenarten friedlich. Nur wenige treten so aggressiv auf, dass sie sich ans Essen von Menschen herantrauen, sagt Matthias Roth, Imker und Vorstand der Domimkerei Köln.
Es gibt in Deutschland, in Europa etwa 11 Wespenarten. Die stehen alle unter Artenschutz. Die beiden nervigen, deutsche und gemeine Wespe, die fallen halt eben besonders auf, weil sie halt eben auch an unser Essen drangehen.
Da Wespen fast alles fressen, was auch wir Menschen mögen, kommen sie gerne an den gedeckten Tisch im Garten. Gerade jetzt im Spätsommer sind viele Wespen auf großer Nahrungssuche und deswegen besonders aufdringlich, sagt Roth. Die Gründe für diese Nahrungssuche sind unterschiedlich.
Gerade jetzt im August ist es so, dass halt eben die Wespenköniginnen sich für den Winter so ein bisschen den Bauchspeck anfressen müssen, um den Winter zu überleben, um genug Energie zu haben. Und hinzu kommt, dass die normalen Wespen natürlich auch die Brut noch halt eben versorgen müssen. Und die Männchen sind dabei und wollen auch noch was zu fressen haben, da entsteht dann schon mal eine gewisse Nahrungskonkurrenz.
Im Internet finden sich allerhand Tipps und Tricks zur Wespenabwehr. Aber nicht alle sind auch wirklich hilfreich, sagt der Experte.
Knoblauch oder Fenchel oder alles Mögliche kursiert da. Das wirkt in einer Regel nur ganz, ganz kurzzeitig. Die Wespe ist in der Lage, derartige Gerüche rauszufiltern und halt eben dann genau auch weiterhin dahin zu fliegen, wo sie hinfliegen möchten.
Deutlich effektiver ist dem Experten zufolge das Erzeugen von Rauch, etwa durch Räucherstäbchen. Denn die Wespen wissen, dass der Rauch und das damit verbundene Feuer für sie gefährlich sein kann und flüchten in sichere Gefilde. Aber auch das Besprühen der Wespen mit Wasser, etwa mittels Sprühflasche, hilft, die aufdringlichen Insekten zu vertreiben. Durch das Wasser werden die Wespen schwerer und das Fliegen kostet sie mehr wertvolle Energie. Um das zu vermeiden, fliegen sie lieber davon. Eher wenig hilfreich ist hingegen, Wespen wegzupusten. Das Kohlendioxid im Atem ist ein Alarmsignal für die Insekten und versetzt sie in Angriffshaltung. Und auf keinen Fall sollte man nach den Wespen schlagen. Dann fühlen sich die Tiere bedroht und stechen zu. In manchen Situationen helfen jedoch die besten Tipps zur Wespenabwehr nicht weiter. Etwa wenn sich ein Wespenstaat am Haus eingenistet hat, auf dem Dachboden oder im Rollladenkasten. In vielen Imkervereinen gibt es Experten mit einem Fachkundeausweis, die Wespennester sicher umsiedeln. Dabei werden die Tiere mit einer Art Staubsauger behutsam angesaugt, die Nester entfernt und an anderer Stelle wieder befestigt. Die Kosten liegen Matthias Roth zufolge bei 150 bis 250 Euro. Vom eigenen Entfernen rät er ab. Zwar stehen etwa die aufdringliche gemeine oder deutsche Wespe nur unter allgemeinem Artenschutz und dürfen mit einem vernünftigen Grund entfernt werden. Allerdings sind einige andere heimische Wespenarten, wie etwa die rote Wespe, besonders geschützt. Wer diese Nester zerstört oder umsiedelt, kann mit hohen Bußgeldern von mehreren tausend Euro bestraft werden. Jetzt im September ist es ohnehin zu spät, die Wespen noch umzusiedeln. Spätestens im Oktober stirbt das gesamte Volk ab. Nur die Königin überlebt und überwintert in Gehölzen oder unter Steinen. Andere Wespenvölker bewohnen ein einmal genutztes Nest nicht mehr. Bei allen Möglichkeiten der Beseitigung, Imker Matthias Roth plädiert für ein friedliches Zusammenleben mit den Insekten. Denn die vermeintlichen Plagegeister sind echte Nützlinge.
Weil sie eben die Gesundheitspolizei sind, um halt die Reste von Blüten, aber auch vor allen Dingen die Reste von anderen Tieren aufzusammeln.
Je nach Wespenvolk und Größe fressen Wespen so bis zu mehrere Kilo Insekten am Tag.
Jerome Busch über lästige, aber auch nützliche Wespen. Die Autobahn A49 wurde vor rund 40 Jahren geplant, als die deutsch-deutsche Wirklichkeit eine andere war und sie darf fertig gebaut werden. So bestätigte jetzt im Sommer das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die umstrittene Verlängerung der A49, die südlich von Kassel die Anbindung in Richtung A5 und Gießen bieten soll. Die schwarz-grüne hessische Landesregierung bekam damit grünes Licht, ab Oktober die benötigten Waldgebiete zu roden. Unter dem Motto Wald statt Asphalt wollen manche Anrainer, Umweltorganisationen wie der BUND Hessen sowie Waldbesetzer aus dem autonomen Spektrum dies nicht hinnehmen. Sie haben ähnlich wie im Hambacher Forst eine Besetzung organisiert. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau ist dort in Dannenroth im Vogelsbergkreis. Herr Fittkau, warum ausgerechnet geben heute die Protestierer eine Pressekonferenz?
Sie rechnen tatsächlich mit der Räumung dieses besetzten Walddorfes, muss man sagen. Ich blicke hier auf die Pressekonferenz der Aktivisten, sind etwa 50 Menschen, dort auch Journalisten. Nachher wird man noch in den Wald gehen und die Baumhäuser besichtigen, die dort in den letzten Monaten entstanden sind. Etwas mehr als ein Dutzend auf 25 Meter Höhe in diesem Mischwald, ein eichendominierter Mischwald, 300 Jahre alt, ein toller Wald, auch unumstritten. Und da haben sich diese Besetzer sozusagen in die Baumkronen gehängt und wollen den Wald verteidigen. Und das ist das Thema jetzt für die nächsten Tage.
Sagen Sie noch mal genau, was ist da besetzt und wie rechtfertigen die Gruppen das?
Es ist ein Teilstück der geplanten Autobahn besetzt. Sie haben schon gesagt, Frau Reimer, das Baurecht ist da. Es kann gebaut werden. Es geht um ein 31 Kilometer langes Teilstück der Autobahn A49, die von Kassel Richtung Süden führt und dann Richtung A5 einen Lückenschluss machen soll, 30 Kilometer hier im Vogelsbergkreis. Dagegen wehren sich die Menschen hier schon lange, auch schon seit 40 Jahren ist dieses Stück umstritten. Es gibt aber Industriebetriebe hier, die Arbeitsplätze damit sichern wollen, damit auch einen Umweg über die A7 und A5 Richtung Rhein-Main sozusagen verkürzen wollen. 45 Minuten Zeitersparnis auf der Straße, so ungefähr wird gerechnet. Aber dagegen sind jetzt vor allen Dingen die junge Klimaschützer, Fridays for Future, Extinction Rebellion und andere, Robin Wood sind hier und blockieren den Wald. Das ist die Lage.
Wie lauten denn die Argumente der Befürworter der Autobahnfertigstellung? Ist ja schon ein bisschen her, dass die geplant wurde.
Genau, also heute geht es tatsächlich um Industriebetriebe hier im Schwalm-Eder-Bereich, im Vogelsbergkreis, rund um Stadt Allendorf vor allen Dingen. Das sind mittelständische Betriebe, die auch Produkte natürlich weiter transportieren wollen. Jetzt gehen eben Lastwagen durch die Dörfer teilweise, das muss man sagen. Da gibt es eben eine Lücke dieser Fernstraßenstruktur und dann fahren eben die Lastwagen durch die Dörfer. Da sagen jetzt die Waldbesetzer und auch der BUND, dann muss man eben Umgehungsstraßen bauen oder wenigstens behutsam versuchen, die Dörfer zu entlasten mit mehr Fernstraßen kann man da wenig machen. Also da sind sozusagen die Argumente stehen da gegeneinander.
Wieso machen die hessischen Grünen mit? Die sind mit in der Landesregierung.
Die müssen quasi, ja, richtig. Die sind in der Landesregierung. Im Koalitionsvertrag mit der CDU ist beschlossen worden, dass dieses Teilstück gebaut werden soll, die 41 zu Ende gebaut werden soll. Das ist ein Kotau, sozusagen ein Zugeständnis an die CDU, die das immer wollte. Die Grünen wollten das nicht. Hier vor Ort, die grünen Organisationen im Vogelsbergkreis sind auch strikt dagegen, beteiligen sich am Protest, aber in Wiesbaden hält man sozusagen still. Man hofft jetzt, dass man möglicherweise eben durch eine breite Mobilisierung in den nächsten Tagen, es soll dann auch noch nächste Woche eine große Demonstration in Wiesbaden geben, dass man eben auch die Landesregierung nochmal wachrüttelt, möglicherweise möglicherweise auch die CDU von dieser Befürwortungspolitik abbringen kann. Aber die Fronten sind da auch innerhalb der Landesregierung sozusagen, beziehungsweise die Landesregierung hält still, aber die Fronten hier vor Ort sind verhärtet, so muss man es sagen.
Ludger Fittgau über Protest und Waldbesetzen im hessischen Dannenroth gegen den Ausbau der Autobahn A49. Danke.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
In Corona-Zeiten haben viele Haushalte oft unverschuldet finanzielle Probleme. Ein Haushaltsbuch der Verbraucherzentrale kann beim Kassensturz helfen, um Ausgaben zu minimieren. Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Streaming-Abo, Fitnessstudio oder Leasingrate fürs Auto. Die monatlichen Ausgaben summieren sich. In finanziellen Engpässen ist es da ratsam, seine Kontoauszüge ganz genau unter die Lupe zu nehmen, um effektiv kürzen zu können, sagt Kerstin Völler von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Und geht die mal durch, weil es gibt ja nicht nur monatliche Ausgaben, sondern auch jährliche und vierteljährliche. Und schreibt dann sozusagen alles auf, was da vom Konto runtergegangen ist. Dann kann man sich auch schon gleich merken, was in den nächsten Monaten auch noch wieder zu berücksichtigen sein wird.
Vielen fällt es schwer, so einen Kassensturz zu machen, sagt die Verbraucherschützerin aus ihrer Erfahrung.
Mein Konto läuft jeden Monat weiter ins Minus. Ich weiß einfach nicht, was los ist. Und wenn wir dann fragen, ja, wofür geben Sie denn Ihr Geld aus, dann können die uns das gar nicht richtig sagen.
Das Haushaltsbuch der Verbraucherzentrale könne helfen, den Ausgaben auf die Spur zu kommen.
Es gibt da eine Monatsübersicht erstmal. Auf der einen Seite die Einnahmen, auf der anderen halt die Ausgaben für Wohnen, Mobilität, dann Energie, Telefon, Versicherung, dann halt die flexiblen Kosten, wo wir dazu raten, wirklich mal sich anzugewöhnen, aufzuschreiben, jeden Kaffee, den man sich vielleicht unterwegs geholt hat. Das sind alles so Kleckerbeträge, die rausgehen.
Mithilfe des Buches lassen sich nicht nur konkrete Einnahmen und Ausgaben strukturiert dokumentieren, so die Verbraucherschützerin. Verbraucher werden auch außerdem darauf hingewiesen, zu prüfen, ob beispielsweise mit einer Steuererstattung zu rechnen ist oder überflüssige Versicherungen gekündigt werden könnten. Außerdem gibt es Spartipps fürs tägliche Leben, sagt Kerstin Völler. Saisonales Obst und Gemüse seien zum Beispiel preisgünstig und wer bisher Mineralwasser gekauft habe, könne darauf problemlos verzichten. Das kann auch Birgit Hinsch von Ökotest bestätigen.
Leitungswasser ist sehr gut überprüft. Es entspricht eben der Trinkwasserverordnung, den dort vorgegebenen Grenzwerten. Das wird kontrolliert. Es ist in jedem Fall gesundheitlich unbedenklich und natürlich kann man dieses auch jeden Tag trinken. Also die Mineralien bekommt man ja eigentlich wie Calcium zum Beispiel oder Magnesium mehr oder weniger dann doch über die Lebensmittel, über die Ernährung.
Auch bei größeren Beträgen wie etwa Kreditraten lässt sich manchmal etwas unternehmen, sagt Kerstin Völler.
Also diese offizielle Corona-Stundungsregelung ist ja leider ausgelaufen. Das heißt, man hat keinen Anspruch mehr darauf, dass die Bank einem die Kreditrate stundet. Aber sehr viele Kreditinstitute sind trotzdem noch gesprächsbereit. Und man muss wirklich mit den Leuten reden, wenn man nur den Kopf in den Sand steckt, weiß auch die Bank nicht, was Sache ist.
Wer allein nicht weiterkommt, kann sich an eine Schuldnerberatung wenden. Die Verbraucherzentralen oder auch Wohlfahrtsverbände beispielsweise geben Unterstützung, sagt Kerstin Völler.
Das heißt jetzt nicht gleich, dass man in Insolvenz muss, das denken ja viele gleich, sondern einfach wirklich mal überlegen, wo ließe sich vielleicht noch was machen.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Das Hamburger Kohlekraftwerk Moorburg könnte zum Jahresende seinen kommerziellen Betrieb einstellen. Offenbar hat Eigentümer Vattenfall bei einer Auktion der Bundesnetzagentur ein Gebot zur Stilllegung der Kapazitäten abgegeben. Wir sind gespannt. In den Informationen am Mittag geht es um den Cum-Ex-Skandal und ob es vielleicht auch was mit Bundesfinanzminister Scholz zu tun haben könnte. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.